Die 9. Folge der Geldgeschichten ist gleichzeitig unsere 2. Themenfolge. Das bedeutet, dass wir uns gemeinsam einer besonders bedeutsamen Geldgeschichte widmen.
Diesmal dem Fall von Lehman Brothers vor 15 Jahren, der die Finanzwelt an den Rand der Kernschmelze brachte.
Und damit herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Patzos.
Und ich bin Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft. Hallo Luis, die Temperaturen da draußen kühlen sich ja schon merkbar ab, die Blätter vergilben und auch, ich muss leider gestehen, die Husterei und Schnupferei geht an mir leider nicht vorbei. Eine eindeutig zweideutige Frage an dich, die dir, wie mir sprichwörtlich zu Ohren kam, nicht das erste Mal in den letzten Wochen gestellt wird. Spürst du auch schon den Herbsthauch?
Der Hauch des Herbstes hat auch Norddeutschland erreicht, in der Tat. Allerdings fühle ich mich durch die Bank weg fit und gut gerüstet für die kalte Jahreszeit.
Das freut mich zu hören. Mich hat es wirklich erwischt vor 3 Wochen, glaube ich, mittlerweile. Und dieser nervige Schnupfen samt Husten, naja, man lernt damit zu leben, aber ich hoffe, es geht auch wieder vorbei. Aber durch die Bank, du sprichst ja schon wörtlich das Thema unserer heutigen Geldgeschichte an, der wir uns wieder gemeinsam als Themenfolge widmen, nämlich einem historischen Ereignis, welches vor ziemlich genau 15 Jahren über die Bühne ging. Wobei über die Bühne ging, unser Hauptprotagonist ging von der Bühne ab. Die Rede ist vom Fall der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers, welche am 15. September 2008 die Insolvenz gemäß Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragte. Für Historiker ist ja dieses Kapitel der Wirtschaftsgeschichte wirklich noch ein sehr, sehr junges Stück an Zeitgeschichte. Und bei all diesen Vorkommnissen schicken wir auch gleich vorweg, dass wir uns zwar redlich bemühen werden, ja, den vertiefenden Blick in die Zahlen, in technische Definitionen aus der Finanzwelt halbwegs im Rahmen zu halten, sowohl inhaltlicher als auch zeitlicher Natur. Aber bevor wir jetzt schon wirklich in die Sache reinspringen und en Detail den Themen widmen, frage ich dich, Luis, welches Bild blieb denn dir, lieber Luis, von der Lehman-Pleite im Kopf hängen?
Es waren im Wesentlichen oder sind im Wesentlichen 2 Bilder. Einmal Lehman direkt und einmal von der Finanzkrise. Fangen wir an mit Lehman direkt. Vermutlich wie alle wirtschaftlich interessierten Zeitgenossen, die diese Epoche noch vor Augen haben, ist es die lange Schlange an Angestellten, die in schicken Anzügen und mit einfachen Pappkartons das Lehman-Gebäude hier in New York verlassen. Das zog sich ja über Stunden hin, nachdem die Insolvenz bekannt war. Und du hast ja angesprochen, Chapter 11, das bedeutet ja im Gegensatz zum Chapter 2, wenn ich mich nicht irre, dass es eben keine Eigenregie oder nicht mehr möglich war, in Eigenregie das Unternehmen zu sanieren. Das wurde halt wirklich abgewickelt und dementsprechend war auch klar, dass die Angestellten alle ihre Jobs verlieren. Und das ist, glaube ich, eines der prägenden Bilder überhaupt. Die ganzen schick angezogenen Banker, die sich dann unterhalb des Lehman-Bankturms in New York dann versammeln. Dann gibt es noch ein zweites, sehr deutsches Bild, sehr persönliches Bild allerdings, muss ich sagen. Und das hat damit zu tun, dass ja die Finanzkrise oder die Weltfinanzkrise ja nicht nur Lehman eilte, sondern wir werden nachher auch noch darauf zu sprechen kommen, sich durch die Bilanzen der deutschen Landesbanken fraß. Und eine Landesbank, die dann auch in der Folge gekippt ist, das war die berühmte WestLB. Und ein Bild, was mir da tatsächlich noch in Erinnerung geblieben ist, noch aus der guten Zeit, war tatsächlich aus meiner letzten Bundeswehrfunktion. Die letzte Zeit meines Soldatendaseins, die habe ich nämlich in Düsseldorf verbracht, in einem Divisionsstab. Und dieser Divisionsstab, der pflegt natürlich gute Beziehungen zu den verschiedenen Institutionen in und um Düsseldorf, unter anderem eben zur WestLB. Und wir waren einmal eingeladen zu einem Empfang in der Bank, in dem Glitzerpalast, in dem Glasturm. Das war schon Ja, sehr beeindruckend, muss ich natürlich sagen. Alles sehr fein. Im Gegensatz, ja, zum kargen Soldatendasein, ja. In dem Moment, wo dann die Nachricht kam, dass eben auch die WestLB Geldgeschichte wurde und hier allen Weg des Irdischen gegangen ist, da muss ich dann genau an diesen Empfang denken. Und ja, wie skurril das eigentlich anmutet, war ja noch nicht so lange her. Das muss gewesen sein im Jahr 2004. Ja, also gerade mal 4 Jahre vorher, dass im Prinzip eine gigantische Institution, die ein riesiges Hochhaus bevölkert hat, und dort gearbeitet hat, ja, im Prinzip mit einem Fingerschnippen nun nicht mehr vorhanden war. Das waren meine beiden Eindrücke zur Lehman-Pleite beziehungsweise zur Weltfinanzkrise. Wie sieht es denn da bei dir aus?
Ja, ich meine, der medialen Berichterstattung und der ganzen Weltuntergangsstimmung, ja, an und abseits der Wall Street konnte man sich ja damals entweder als schon, und du hast doch gesagt, wir beide auch als Privatanleger schon damals investiert, aber eben auch als Nicht-Börsianer schwer entziehen. Und für mich waren da auch diese vielen Fotos von Investmentbankern, die ihre Schreibtischutensilien im Kanton vor sich hertrugen, im Bilde. Aber ganz stark in Erinnerung ist mir auch ein Werbesujet. Ich glaube, das war aus dem Film The Big Short, ja, eines Hypothekenmaklers in den USA, der die potenziellen, natürlich bonitätsschwachen Neukunden zielgruppengerecht ansprach mit No Proof of Income, Poor Credit History und frei übersetzt so quasi kein Einkommensnachweis erforderlich, auch bei schlechter Historie zur Kredittilgung. Und das war irgendwie so sinnbildlich, ja, für das Ganze. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Und auch ja einer der Mitgründe für den Fall für den späteren Fall von Lehman Brothers. Ich meine, andererseits verfolgte ich ja auch diese Weltfinanzkrise oder auch The Great Financial Recession, wie man sie in den Vereinigten Staaten nennt, als jemand, der bald seinen Beruf in der Immobilienbranche anging. Ja. Und wenige Jahre später sollte ich ja dann auch die Seiten vom Kunden zu einem Finanzinstitut wechseln. Und zudem arbeite ich ja auch seit gut 15 Jahren in der Bankenindustrie. Doch bevor wir jetzt weiter uns schon unmittelbar der Bankenkrise widmen, lege ich die Schalthebel unseres Fluxkompensators in deine Hände, lieber Louis, und lass uns die Reise beginnen.
Aber sowas von. Und wir werfen den Fluxkompensator an und fahren unseren DeLorean DMC-12 zurück in das Jahr 1844. Und ganz paritätisch habe ich mir mal zwei bedeutende Verkehrsprojekte seinerzeit rausgesucht. Eins in Deutschland, eins in Österreich. Denn meine Heimatstadt Bonn wurde seinerzeit mit einer Bahnlinie an oder mit Köln verbunden. Und lieber Clemens, in Österreich wurde die Brennerstraße in diesem Jahr zwischen Innsbruck und Schönberg für den Verkehr freigegeben. Und wenn mich meine geografischen Kenntnisse nicht im Stich lassen, das ist dann in Tirol, richtig?
Genau, und auch sehr, sehr beliebt bei Deutschen in der Sommerzeit in Richtung Bella Italia. Mit eingerechnet 5 bis 6 Stunden Stau, mindestens.
Damals wahrscheinlich noch mit der Pferdekutsche. Und ein weiterer Österreicher hat eine Erfindung patentieren lassen. Und dabei handelt es sich um Jakob Christoph Rath. Kennst du den guten Herrn Rath?
Ich kenne einen guten Herr Rath, das war mein Mathematiklehrer in der, ja, so soll es sein, Unterstufe. Aber sonst kenne ich den guten Herrn nicht. Erzähl mir mehr von ihm, bitte.
Ich denke nicht, dass er es war, der im Jahr 1844 eine Erfindung hat patentieren lassen, die, oder sagen wir mal, dessen Erzeugnis wir bis heute alle nutzen, zumindest alle Süßmäuler, denn es war die Würfelzuckerpresse. Und jenseits des Atlantiks, auch da wurde ein Patent erteilt, welches bis heute fortwirkt, nämlich Charles Goodyear ließ sich die Vulkanisation von Gummi patentieren und legte damit dann auch die Grundlage für die Reifenindustrie. Übersee ist dann auch das Stichwort, denn einen jungen 23-jährigen Deutschen verschlug es seinerzeit dorthin, den Sohn eines jüdischen Viehhändlers aus Rimpar bei Würzburg liegt das. Der wanderte nämlich seinerzeit im Jahr 1844 in die USA aus und sein Name Henry Lehmann. Und Henry Lehmann, der eröffnete dann in Montgomery in Alabama einen Handelsladen und war dann tätig im Bereich Baumwollhandel. Und der Laden war recht erfolgreich. Er holte dann seine Brüder Emanuel und Meier mit dazu. Und die drei bauten dann das Geschäft weiter aus. Und im Jahr 1850 benannten sie ihr Unternehmen dann um in H. Lehmann and Brothers. Also, das gilt dann auch als die offizielle Geburtsstunde von Lehman Brothers. Zunächst haben sie sich auch weiter auf den Handel mit Baumwolle konzentriert. Das war ja seinerzeit der wichtigste Rohstoff der Zeit. Und ich glaube, das hat man auch schon mal in anderen Folgen. Das sind natürlich auch der Handel mit Übersee, hier insbesondere mit den englischen Webereien wichtig war. Und wie es seinerzeit sehr häufig der Fall war, sind dann zahlreiche Handelsgeschäfte noch eingestiegen in den Finanzsektor, sei es eben im Bereich Finanzierungen oder eben auch Wertpapieranlage. Und letzteres war eben bei Lehman Brothers der Fall. Das heißt, die nutzten dann auch die Überschüsse aus ihrer Geschäftstätigkeit, um das Ganze dann eben in Eigenregie zu veranlagen, dann auch Mittel Dritter zu verwalten. Und im Jahr 1858, da öffneten die ihr erstes Büro in New York City. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich Lehman Brothers dann mehr und mehr zu einer der großen Banken in den Vereinigten Staaten. Vor allem dann natürlich profitierten sie vom Eisenbahnboom in den USA und von der Industrialisierung des Landes, die sie dann auch tatkräftig finanzierten und damit auch zur wirtschaftlichen Expansion der USA beitrugen. Sie hatten auch bald einen sehr, sehr guten Ruf und eine breite Kundenbasis und genossen auch das Vertrauen der Anleger. Und das seinerzeit auch sehr zu Recht, denn auch in der großen Depression bzw. Weltwirtschaftskrise und dem bekannten Börsencrash ab 1929, wo viele, viele Institute ja untergegangen sind und Anleger ihre Ersparnisse bzw. Einlagen verloren haben, konnte sich Lehman Brothers gut schlagen und zählte dann zu den wenigen großen Instituten, die diese schwierige Zeit dann überstanden haben. Und letztendlich gingen die auch dann gestärkt aus dieser Krise hervor.
Ja, sie überstanden ja nicht nur diese Krise, sondern waren auch eine der Investmentbanken, vielleicht auch fürs Verständnis ganz wichtig. Investmentbanken waren damals deutlich kleinere Personengesellschaften, eben nicht an der Börse notiert, und auch die bekannten Häuser, die auch jetzt noch existieren, wie eine Morgan Stanley, eine Goldman Sachs, auch eine Merrill Lynch, auch wenn sie später dann übernommen wurde von der Bank of America, das waren alles Personengesellschaften. Und wenn ich mich recht erinnere, war Goldman Sachs im Jahr 1999 eigentlich die letzte Investmentbank, die an die Börse ging. Und ja, zu Lehman Brothers vielleicht auch noch erwähnenswert, war er eine Zeit lang auch Teil von American Express. Und was aus den 30er Jahren ja auch stammt, ist das US-Trennbankensystem. Das heißt, man hat hier klassischerweise das Geschäftsbankentum, so wie wir es kennen, Einlagengeschäft, Kreditgeschäft, also auch der Zahlungsverkehr etc., mit denen der Investmentbanken getrennt voneinander. Das war der sogenannte Glass-Steagall Act von 1933, und wir haben auch in Folge 6 unserer Geldgeschichte darüber gesprochen, als wir über das amerikanische US-Regionalbankensystem diskutierten. Und ja, Lehman Brothers eben wurde dann im Jahr 1994 an die Börse gebracht als selbstständiges Unternehmen wieder, weil sich eben American Express von diesem Investment Banking trennen wollte, nämlich damals existierte noch das Trennbankensystem. Das war allerdings nur bis zum Jahr 1999, also 5 Jahre später der Fall, nämlich schon unter in den letzten Jahren unter Bill Clinton wurde dieser Glass-Steagall Act zurückgenommen und auch regulatorische Bestimmungen deutlich zurückgefahren. Ja. Und in den Nullerjahren wurde das weiter fortgesetzt unter der Bush-Administration, also unter George W. Bush von 2000 bis 2008. Allerdings setzte Bush nicht nur die Deregulierung der Banken fort, sondern auch eine politische Agenda, die ebenso Bill Clinton schon vorangetrieben hatte, nämlich die Steigerung der Eigenheimquote im 1995 verfassten Community Investment Act. Da gab es natürlich auch die Aufforderung an staatlich nahe Unternehmen, Fannie Mae und Freddie Mac, ja, bitte mehr Kredite auch an Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen zu vergeben, was natürlich auch ein wesentlicher Grund für die Subprime-Krise später war. Und diese Preisblase im US-Immobilienmarkt war so weit getrieben, dass eben diese Menschen mit doch unterdurchschnittlichen Einkommen vorwiegend variabel verzinste Kredite bekamen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Und man muss sich das so auch vorstellen, um sich diesen Traum vom Eigentum zu verwirklichen, kam es zu einer Verdoppelung der Immobilienpreise zwischen 1996 und 2006, wobei knapp 70% der US-Haushalte ein Eigenheim besaßen. Das waren in Zahlen 80 Millionen Haushalte. Allerdings ist die Preisblase im US-Immobilienmarkt keine Geschichte nur der 90er und 2000er Jahre. Denn du, lieber Louis, hast ja auch noch weit zurückliegende Daten in deiner Recherche gefunden, wo diese Hosse am US-Immobilienmarkt begann.
In der Tat, und wenn man so möchte, ist der Vorläufer letztlich die große Depression. Und was letztendlich den Deutschen ihre Hyperinflation der 1920er Jahre ist, das ist den US-Amerikanern in dieser großen Depression die Deflation der 1930er Jahre. Das heißt, wir hatten eben dort das genau exakte Gegenteil. Das sprang er dann auch auf Deutschland über, nämlich fallende Preise. Und dieser Effekt, der schlug eben im Gegensatz zu einer Inflation unmittelbar negativ auf den seinerzeitigen Immobilienmarkt durch. Und dazu muss man wissen, dass eben in den 1920er Jahren in den USA der Wohlstand sprichwörtlich auf Pump aufgebaut wurde. Und das betraf eben nicht nur Immobilien, die ohnehin in der Regel fremdfinanziert wurden oder auch werden mussten, logischerweise, weil es als große Investition nicht anders zu machen war. Aber beispielsweise auch damals waren schon die Hälfte aller Autos und selbst drei Viertel aller Möbel fremdfinanziert, weil die Konsumschulden im Prinzip eine Finanzinnovation der Ära waren. Dazu muss man natürlich wissen, das war eben die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab Nachholeffekte. Die USA hatten ja auch den Kriegsparteien, also insbesondere England und Frankreich, auch viel Geld geliehen, was dann zurückgezahlt wurde, seinerzeit natürlich auch noch in Gold bzw. goldgedeckten Währungen. Und die große Depression und die damit einhergehend fallenden Preise, das war ja letztendlich ein deflationärer Strudel, der führte eben nicht nur dazu, dass Zehntausende oder Hunderttausende ihre Autos verloren, sondern eben auch das Dach über dem Kopf. Und seinerzeit gab es eben entsprechende Notunterkünfte, die häufig hier selbst zusammengezimmert waren aus irgendwelchem Holz oder eben Zelte. Und diese Zusammenballungen solcher Notunterkünfte, die wurden auch in Anlehnung an den damaligen US-Präsidenten Herbert Hoover, Hoovervilles genannt. Und die zogen sich tatsächlich über das gesamte Land. Und die berühmteste Hooverville, die befand sich zwischen 1931 und 1933 im New Yorker Central Park, ja, also mitten im Herz von New York. Der US-amerikanische Immobilientraum, wie er später nicht nur in den Köpfen der Menschen verankert war, sondern dann auch am Ende, du hast ja schon gerade erwähnt, in den entsprechenden Gesetzen, denke ich, das ist ohne dieses Immobilientrauma schwer nachvollziehbar und letztendlich führte genau dieses Immobilientrauma dazu, dass der Keim für eine Wiederholung eben 75 Jahre später gelegt wurde. Und ja, ist schon bemerkenswert, dass zwischen diesen beiden Blasen und Krisen letztendlich die Spanne eines Menschenlebens dazwischen liegt. Das hat anscheinend gereicht, um auch dann so einige Erkenntnisse der früheren Zeit zu vergessen. Und wir gehen ja gleich nochmal so wahrscheinlich ein paar Punkte im Detail ein, dass sich die USA tatsächlich ja letztendlich von Amts wegen bemüht hat, die Voraussetzungen für eine Wiederholung dieser Katastrophe zu schaffen. Und ein erster Schritt, der wurde halt bereits schon in den 30er Jahren gemacht, nämlich die Gründung einer Hypothekenbank mit Staatsgarantie. Und das war im Jahr 1933 im Rahmen des berühmten New Deal, also der Krisengesetzgebung der US-Bundesregierung unter Präsident Roosevelt. Und du hast vorhin gesagt, Clemens, der hat das Bankensystem erstmal in seiner existierenden Form zerschlagen. Das heißt, die Investmentbanken durften kein Privatkundengeschäft mehr betreiben und die Privatkundenbanken war dann der Eigenhandel mit Wertpapieren untersagt. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, in dem Fall für Investmentbanken später war es natürlich schlecht, weil sie keine Möglichkeit mehr hatten, ihren Investitionsfokus durch den langweiligen, Anführungsstrichen, Privatkundenbereich zu stabilisieren. Das war ja eben nicht mehr möglich und wir werden es nachher natürlich auch in der Bilanz von Lehman Brothers sehen. Also ich habe eben keine Möglichkeit, meine Geschäfte zu diversifizieren. 5 Jahre später, im Jahr 1938, wurde dann die Hypothekengesellschaft Federal National Mortgage Association gegründet. Die ist bekannt unter ihrem Kurznamen Fannie Mae. Die wurde gegründet mit einem ausdrücklich erklärten politischen Ziel und das lautete eben, jedem Amerikaner sein Eigenheim. Weil eine solche staatlich geförderte oder so eine Hypothekenbank mit Staatsgarantie nicht reichte, wurde eben im Jahr 1970 eine weitere ins Leben gerufen und das war die Federal Home Loan Mortgage Corporation und das ist Freddie Mac. Also Fannie Mae und Freddie Mac, das wurden ja auch so Synonyme für die Immobilienblase und dann die spätere Krise. So, und beide Institute, die verfügten über quasi staatliche Garantien. Das heißt, die hatten zum Beispiel auch eine oder haben bis heute eine Kreditlinie beim Finanzministerium. Zudem gibt es eben Bürgschaften für bestimmte Geschäfte und das schlägt sich natürlich unmittelbar auf die Preisgestaltung durch. Das heißt, letztendlich ist das eine Zins- und Hypothekensubvention. Und mit diesem Status übrigens, oder dieser Status heißt eben Government Sponsored Enterprise, GSE, das ist eben diese quasi staatliche, ja, ich nenne es mal Verquickung. Es ist ja keine Garantie fürs Gesamtunternehmen, aber eben besonders vorteilhafte Konditionen durch eben Bürgschaften und durch das Zurverfügungstellen von Kreditlinien direkt beim Finanzamt. Und dadurch hatten die natürlich auch das höchstmögliche Rating und konnten eben Kredite zu besonders vorteilhaften Konditionen vergeben. Und im Jahr 2007 hatten die dann diese beiden plus noch eine dritte Hypothekenbank, die war dann 100% tatsächlich staatlich, etwa die Hälfte des US-amerikanischen Hypothekenvolumens auf sich vereint. Übrigens dann im Jahr 2010, also nach dem Zusammenbruch des Marktes, dann waren es 95%. Und diese Institute mussten übrigens auch ihre Ausleihung lediglich mit 2,5% Eigenkapital unterlegen. Also denen wurde ein riesiger Hebel erlaubt und üblich bei Geschäftsbanken waren 10%. Und ein anderer wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, auch in den 70er Jahren, das war eben dieser besagte Community Reinvestment Act, du hast ihn eben auch genannt, Clemens. Das war dann die Modifikation unter Bill Clinton in den 90er Jahren. Der Act selber oder die Grundfassung dieses Community Reinvestment Acts, die wurde bereits durch den US-Kongress im Jahr 1977 erlassen. Das Gesetz wurde eingeführt, um die Praxis des Geoscoring zu beenden. Das Geoscoring bedeutete seinerzeit, also bis in der Zeit bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, dass eben das Ausfallrisiko und damit natürlich auch die Berechnung des Zinssatzes rein nach dem Wohngebiet des Antragstellers berechnet wurde. Und das wurde natürlich als ungerecht angesehen. Ja, kann man sich natürlich fragen, zu Recht oder zu Unrecht. Auf jeden Fall wurde nicht die individuelle Bonität, darauf wurde eben nicht abgezielt, sondern im Prinzip die Bonität des Grundstücks wurde eben herangezogen. Vorteil ist natürlich bei dieser Methode, lässt sich relativ gut und schnell ermitteln. Das war aber eben nicht gewollt, weil jeder Amerikaner sollte ja sein Haus haben. Im Zuge dieses Community Reinvestment Acts wurden dann eben die in den USA in der Immobilienfinanzierung tätigen Banken verpflichtet, Hypotheken eben auch an nicht kreditwürdige Antragsteller zu vergeben. Das heißt, es gab dann bestimmte Quoten, die erfüllt werden mussten. Das heißt, diese Immobilienkredite mussten dann an Antragsteller mit niedrigem Einkommen und schlechten Sicherheiten vergeben werden. Ja, du hast es ja eingangs gesagt, was für Stilblüten das dann getragen hat. Dafür gab es auch ein eigenes Community Reinvestment Act Rating, was eben die Banken erfüllen mussten. Es gab dann auch seitens der Behörden ein hocheffizientes Druckmittel, um die Institute dazu zu zwingen, genau diese Quote auch zu erfüllen. Denn wer diese Quote nicht erfüllte, der konnte ja vom Zugang zur Zentralbank abgeschnitten werden. Und das ist natürlich, Clemens, du wirst es bestätigen, wie soll man sagen, der liquiditätsmäßige Tod einer jeden Bank. Das Ganze erfolgte unter dem Präsidenten Jimmy Carter. Und der versuchte, oder der hat dann natürlich auch damit versucht, neue Zielgruppen zu erschließen, als Präsident. Der große Haken an der ganzen Sache war natürlich, dass er versucht hat, Sozialpolitik über den Finanzmarkt umzusetzen. Mit einer fatalen Auswirkung.
Ja, Luis, du hast ja einige Punkte jetzt schon angesprochen in den sogenannten Government-Sponsored Enterprises, den GSEs. Vielleicht auch hier zur Ergänzung der Begriff, nämlich, dass man diese diskriminierende Bonitätsprüfung wegstreicht, das sogenannte Redlining, ja, hat man ja wirklich auch mit einer politischen Agenda verfolgt. Und du hast es auch schön hervorgehoben, diese politische Kontinuität über 70, 80 Jahre, ja, nämlich dieser Traum an das eigene Heim jeden Amerikaners und zu schaffen an den amerikanischen Haushalten. Ja, das ist natürlich diese politische Agenda, die hier sehr eng verquickt ist mit dem Finanzsektor. Was vielleicht auch wichtig ist zu ergänzen bei diesen Hypothekenbanken, den GSEs, die ja eigentlich keine Banken waren in dem klassischen Sinne. Warum? Sie vergaben keine direkten Hypotheken an die Kunden, an die Schuldner, sondern operierten dazwischen das sogenannte Originate-to-Distribute-Model. Das heißt, Geschäftsbanken vergaben die Kredite an die amerikanischen Haushalte und gegen eine Gebühr verkauften diese immer weiter an Fannie Mae oder an Freddie Mac. Ja. Und somit waren ja auch die Kredite wiederum aus den eigenen Bilanzen draußen, nämlich quasi aus dem Augen, aus dem Sinn. Und diese Pipeline wurde immer wieder befüllt. Ne. Und das Radl hat sich dann immer weiter gedreht, vor allem dann, und das ist interessant, diese Government-Sponsored Enterprises waren auch die Innovatoren der sogenannten Verbriefungen. Das war kein Thema aus dem Privatbankensystem, sondern diese waren natürlich dahinter, hinter diesen Verbriefungen, wo dann aus Hypotheken besicherte Wertpapiere wurden. Und die wurden dann eben zusammen gepoolt und wiederum an Anleger als sogenannte Mortgage-Backed Securities, weil Mortgage eben für Hypothekar verkauft. Und somit war natürlich diese Finanzinnovation schon ab Ende der 70er Jahren auch natürlich ein Thema, wo die Investmentbanken sich sagten, okay, hier wollen wir kein staatliches Monopol, wir operieren in diesem Feld. Und es war natürlich bis in den Nullerjahren ein sehr einträgliches Geschäft für Investmentbanken. Durchaus natürlich gemeinsam im Verbund mit diesen Governance-Sponsored Enterprises. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, um dieses, ja, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Big Picture der Nullerjahre fertig zu skizzieren, war das natürlich eine Phase von Niedrigzinsen. Wir hatten ja die Dotcom-Krise am Anfang des neuen Jahrtausends, wir hatten 9/11 und wir hatten natürlich daraus folgend einen sehr, na, wie soll man sagen, eine aggressive Außenpolitik der USA, vor allem in Afghanistan und im Irak, das kostete alles Geld. Das heißt, eine defizitäre Haushaltspolitik, die unter der Bush-Administration gefahren wurde, unter den Demokraten davor, hatte man sogar Überschüsse gesammelt. Und was natürlich hier auch interessant ist, und das spielt natürlich in die republikanische Agenda voll hinein, es gab Steuererleichterungen und dadurch wurden diese Defizite natürlich ausgeweitet. Und natürlich die interessante Frage, wie wurden diese neuen Defizite, diese Steuererleichterungen finanziert, natürlich durch neue US-Anleihen, die aber interessanterweise von ausländischen Investoren vorwiegend gekauft wurden und vor allem von Westeuropa und China. Und hier und dann auch zu China den Brückenschlag zu schaffen, ist natürlich, China war in den Nullerjahren quasi am aufsteigenden Weg. Ja, es gab diese beeindruckenden Infrastrukturprojekte. Mir ist da vor allem dieses Hochgeschwindigkeitsgleisnetz für die Eisenbahnen bekannt, aber auch die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Das waren alles, sage ich mal, Denkmäler, die sich China gesetzt hat. Und ich meine, Wladimir Putin hat damals auf der Sicherheitskonferenz in München, so Ende der Nullerjahre, nicht umsonst gemeint, dass es quasi ein Ende dieser unipolaren Welt gab. Ich glaube, er meinte wahrscheinlich, dass Russland hier wieder in den Wettstreit mit den USA trifft, aber die aufmerksamen Zuhörer war vollkommen klar, was gemeint war. Es war ein Duell, auf was es hinauf lief und noch immer hinausläuft, China versus der USA in einer eben multipolaren Welt. Und vielleicht auch ganz interessant, die Nullerjahre waren ja auch die Zeit, lieber Luis, und du kannst dich sicher noch erinnern, wo es vor allem einen starken Euro gab. Ich meine, mich erinnern so 1,50, 1,60 Dollar zu einem Euro. Und das war natürlich auch in Europa damals viel Schwung aus der EU-Osterweiterung, vor allem hier in Österreich, ja, wenn man sich die ganzen Engagements in den ehemaligen Gebieten der Habsburger Monarchie ansieht, aber eben auch, und das ist auch wichtig, es gab in diesen Nullerjahren eine Stabilisierung Russlands, nämlich die steckten ja 1998 noch in einer starken Krise. Nun, was kommt noch hinzu? Eben, wir haben eben in den Nullerjahren bis 2004 ja, deutlich niedrige Zinsen, auf 1% auch gesunken am Leitzinsniveau. Und diese Zinsen wurden dann, und das ist dann meistens die Zeit, wo man schon mit gewisser Sorgfalt auf den Immobilienmarkt schauen kann, diese Zinsen stiegen innerhalb von Mitte 2004 bis Mitte 2006, also gut 24 Monaten, von diesem Ausgangsniveau 1% auf 5,25%. Das war aber, und vor allem wenn man jetzt in die jüngste Vergangenheit schaut, ein sehr moderater Anhebungszyklus. Nämlich heute, also letzten März 2022, gab es 0,25% Leitzinsniveau und heute stehen wir eben bei 5,5% und das in nicht ganz als 18 Monaten. Das war nun das gesamte Bild, in dem sich die Finanzkrise ja zusammentrug. Und die Frage war jetzt, was war eigentlich der Ursprung, Luis, warum es zu der Finanzkrise kam? Wir haben den Immobilienmarkt, wir haben steigende Immobilienpreise, die natürlich auch bei den Schuldnern Hoffnung hatte für günstige Refinanzierungen. Wir hatten ein Zinsniveau, natürlich, dann wird es natürlich eng, vor allem wenn ich variabel finanziert bin. Aber warum, um Gottes Namen, Immobilienmarkt und Finanzsystem? Wir haben zwar jetzt gesprochen über Verbriefungen, kann das der Grund sein?
Ich nehme an, Clemens, du beziehst dich auf die Verbriefung von Forderungen. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den das Publikum vermutlich mit der Weltfinanzkrise assoziiert. Bevor wir auf das Thema aber eingehen, hatte ich noch zwei kleine Ergänzungen. Nämlich zum einen, wir haben jetzt ja oft gesprochen von diesem amerikanischen Immobilientraum. Und das wollte ich nochmal untermauern mit zwei Zitaten von aufeinanderfolgenden Präsidenten, nämlich einmal vom Demokraten Bill Clinton. Und der hat, was den Immobilienmarkt angeht, noch 1993, also unmittelbar vor seiner Wahl, in einer Rede betont, dass, Zitat, mehr Amerikaner ihr eigenes Haus besitzen sollten, einerseits aus ökonomischen und materiellen, andererseits aus emotionalen und immateriellen Gründen, die den Kern dessen ausmachen, was es bedeutet, den amerikanischen Traum zu verinnerlichen, zu pflegen und zu leben. Zitat Ende. Also das schon sehr martialisch, möchte man fast meinen. Und George W. Bush, der stand Bill Clinton da in keiner Art und Weise nach. Der sagte nämlich noch auf dem Höhepunkt der Immobilienblase, also da lief es ja schon in Anführungsstrichen gut, Zitat, wir wollen, dass jeder in Amerika sein eigenes Haus besitzt, Zitat Ende. Und der hat sogar noch in seiner Amtszeit im Jahr 2003 ein Gesetz initiiert, was dann auch in dem Jahr in Kraft getreten ist. Und das hieß bezeichnenderweise American Dream Down Payment Act. Und dieses Gesetz sollte die Vergabe von Hypothekendarlehen an Schuldner fördern, ohne jegliches Eigenkapital. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also, dieses Gesetz war eben dafür gedacht, dass jemand ein Haus kaufen konnte, ohne überhaupt Eigenmittel vorzeigen zu müssen. Und das befeuerte natürlich nochmal in der Endphase den Immobilienboom. Und wir kennen ja dann diese berühmten Ninjas, No Income, No Job and No Assets. Das waren dann eben der mexikanische Erdbeerpflücker beziehungsweise das Las Vegas Showgirl, die dann halt im großen Stil in Immobilien eingestiegen sind, weil sie auch nichts vorweisen mussten. Und da kommen wir natürlich nochmal auf diesen Effekt, nochmal am Ende der Folge zu sprechen. Und auch noch ein Punkt zu den Zinsen. Das ist nämlich auch recht wenig bekannt, denn es gab eine, wie soll man sagen, verbraucherfreundliche Maßnahme der US-amerikanischen Finanzaufsicht. Die hat es nämlich dann auch in dieser Endphase des Immobilienbooms den Banken verboten, Hypothekenzinsen langfristig festzuschreiben. Fragt man sich auch, wieso das? Und da muss man eben sehen, dass die Zinsen ja über die Zeit vorher gefallen waren. Und die US-amerikanische Finanzaufsicht, die sah es dann eben als Nachteil für den Kunden, wenn er langfristig in einem Szenario fallender Zinsen festschreibt. Und dann würde die Bank ja zu viel Profit machen und hat dann eben die Banken gezwungen, die Hypothekenzinsen frei fluktuieren zu lassen, was seinerzeit natürlich in dem Immobilienwahn, nenne ich es mal, nicht bedacht wurde, dass die Zinsen natürlich auch mal steigen können. Und das ist dann eben im Jahr 2006 passiert und dann auf ein für viele Ninjas eben nicht mehr tragfähiges Niveau sind die Zinsen seinerzeit gestiegen. Und das wiederum hat unmittelbar durchgeschlagen auf besagte Verbriefung, obwohl die hatten doch ein Top-Rating. Wie kann denn das sein?
Ja, aber wirklich, ja. Interessant. Die Ratingagenturen, die du auch noch ins Spiel bringst, ja, vor allem die beiden großen, auch börsengelisteten Standard & Poor's und Moody's, die waren ja da ganz vorne dabei bei den Verbriefungen. Warum? Man hat diese Verbriefungen dann eben auch mal tranchiert und natürlich auch so gemixt, dass zumindest immer eine angeblich AAA-würdige Hypothekenschicht da dabei war. Jetzt natürlich auch interessant, warum auch nicht Fitch? Fitch war ja bekannt für eher strenge Prüfungen und die durften dann gar nicht an diesen Kuchen so mitnaschen so stark. Ja? Ist auch eine interessante Gegebenheit. Fitch im Übrigen auch nicht börsengelistet. Was wir vielleicht auch hier noch ergänzen können ist, und du hast es schon erwähnt, Investmentbanken per se haben kein Einlagengeschäft. Das heißt, sie waren vollkommen davon abhängig vom sogenannten Wholesale Funding. Das heißt, sie mussten institutionelle Cashpools anzapfen. Und diese Cashpools wiederum wurden von anderen großen Geschäftsbanken wie eine JP Morgan, wie eine Wells Fargo, eine Bank of America, mit dominiert aber auch private Hedgefonds, weil das Ganze ist natürlich außerbörslich, also over the counter laufen diese ganzen Geschäfte ab. Da hat man eben Interbankenkredite oder sogenannte Repurchase Operations, Rückkaufvereinbarungen. Das ist schon zu technisch, aber muss ich nur vorstellen, um das Ganze auch zu illustrieren, im Ausmaß von Lehman Brothers, knapp 50% der 700 Milliarden Bilanzsumme, ich glaube so Ende 2007 war das, ja, war über diesen sogenannten Repo-Markt finanziert. Und das ist das Wichtige, dieser Repo-Markt basiert rein auf Vertrauen. Ja, nämlich auf Vertrauen, damit dass die andere Seite quasi ein gesundes Portfolio hält. Jetzt ist aber so, dass Lehman Brothers auch wie andere Investmentbanken, wir könnten auch hier über eine Bear Stearns reden, ja, die ja auch noch vor Lehman Brothers fiel, aber eben im Unterschied zu Lehman Brothers ja aufgenommen noch wurde oder aufgepäppelt wurde. Aber jetzt bei Lehman Brothers, die haben eben auch diese verbrieften Wertpapiere in den eigenen Bilanzbüchern gehalten, aber dort eher diese unattraktiven Tranchen. Und das natürlich war dann, wie du schon erwähnt hast, als im Rahmen der Subprime-Krise dieses einkommensschwache Klientel nicht mehr die Kredite bedienen konnte, schlug das voll durch auf Lehman Brothers.
Und wieso und weshalb das ausgerechnet auf Lehman Brothers so durchgeschlagen ist, das können wir nochmal schön veranschaulichen, indem wir den letzten ordentlich veröffentlichten Quartalsbericht des Instituts mal hervorholen. Und das habe ich mal gemacht. Und dann werfen wir einfach mal einen Blick auf die Bilanz. Es handelt sich um den Bericht des zweiten Quartals. Dieses endete bei Lehman Brothers allerdings am 31. Mai 2008, weil die um einen Monat verschobenen Berichterstattungszeitraum hatten. Das heißt, zum 31. Mai 2008 haben die wie folgt bilanziert. Der Bericht erschien dann im Juni 2008. Insgesamt an Vermögenswerten knapp 640 Milliarden US-Dollar. Das ist erstmal soweit unspektakulär. Es gibt dann auch jede Menge Positionen von Guthaben bei anderen Banken, von Ausleihungen, von Cash-Positionen. Aber die allergrößte Position auf der Aktivseite der Bilanz, das sind Financial Instruments and Other Inventory Positions Owned in Höhe von 269,409 Milliarden US-Dollar. Und die beinhalten genau diese ganzen, nennen wir es mal, in den 2000er Jahren aufgekommenen modernen Finanzierungsinstrumente. Also, die waren im Prinzip wirklich bis zur Halskrause drin in diesem Verbriefungsmarkt. Und die Summe dessen, was die in diesem Bereich investiert hatten, ja, lag halt bei einem guten Drittel der Gesamtvermögenswerte und damit auch der Gesamtbilanzsumme. So, nun ist das ja nur die eine Seite der Bilanz. Das wäre per se noch gar nicht so tragisch. Übrigens hatten die bis dahin im Vergleich zum Vorjahr schon deutlich abgebaut, die Position. Ja, im Vorjahr, also 2007, hier allerdings zum 30. November, also ein halbes Jahr vorher lediglich, da betrug die Position 313,129 Milliarden US-Dollar. Das heißt, hier waren schon fast 45 Milliarden US-Dollar an Reduktion der Position, sprich an Werteberichtigung erfolgt. Ja, also 45 Milliarden, das ist natürlich schon eine gigantische Summe.
Ja, nett, dass du das auch abgebaut nennst. Ich nenne es einfach einmal abgeschrieben, ja, nämlich mit Null.
Clemens, schauen wir mal auf die Aktivseite der Bilanz. Und natürlich ist es so, dass Banken üblicherweise mit vergleichsweise wenig Kapital, Eigenkapital arbeiten, beziehungsweise auch damit auskommen, was per se eben auch nicht zwingend tragisch ist. Das gehört zum Geschäftsmodell. Aber wenn wir eben bei Lehman Brothers hier mal reingucken, dann stellen wir fest, dass das Eigenkapital zu dem Zeitpunkt, also 31. Mai 2008, lediglich 26,276 Milliarden US-Dollar ausmachte. Das heißt, wir haben ja eine Eigenkapitalquote von 4,1% beziehungsweise einen Hebel von über 24. Und bemerkenswert im Vergleich zum 30. November 2007, also wieder ein halbes Jahr zurück, haben die ihr Eigenkapital sogar aufgestockt beziehungsweise aufstocken müssen. Und das haben die vor allem durch eine Finanzoperation gemacht, die wir auch aus einem anderen Zusammenhang noch kennen, nämlich durch die Ausgabe sogenannter Preferred Stocks. Preferred Stocks, die zählen rechtlich zum Eigenkapital eines Unternehmens, sind aber vom Charakter her anleiheähnlich. Deswegen ist auch ein hybrides Wertpapier, wird jetzt übersetzt mit Vorzugsaktie, aber es hat eben nicht diesen Aktiencharakter. Die haben eher einen Anleihecharakter. Und gerade Finanzinstitute nutzen diese Preferred Stocks recht gerne, weil die eben zum Eigenkapital zählen und weil die damit, sagen wir mal so, ihre Bilanz recht flexibel hier handhaben können und hier eben ein Instrument haben, über das sie eben ihre Eigenkapitalquote ganz gut steuern können. Und die haben tatsächlich im Zuge des zweiten Quartals 2008 hier nochmal 6 Milliarden US-Dollar an Preferred Stocks emittiert und auch platzieren können. In Summe kommen die eben auf ein Eigenkapital von 26,276 Milliarden US-Dollar, also sprich 4,1%. Und damit wird natürlich ersichtlich angesichts einer ausgewiesenen Position von besagten Finanzinstrumenten in Höhe von 269,409 Milliarden US-Dollar, dass hier eine Wertberichtigung von 10% ausreicht, um das gesamte Eigenkapital aufzuzehren. In diesem Moment, also Stichtag 31. Mai. Am 31. Mai, wie gesagt, im Vergleich zum halben Jahr davor, hatten die schon eine Wertberichtigung von fast 20%. Und 10 weitere Prozent, dann wäre das Eigenkapital weg gewesen. Also das war zu dem Zeitpunkt schon deutlich, deutlich sichtbar. Das hat allerdings die Ratingagentur S&P nicht davon abgehalten, Lehman Brothers zwar herabzustufen, allerdings nur von A+ auf A, also immer noch ein sehr gutes Rating, dessen sich Lehman Brothers erfreuen konnte. Das haben die dann übrigens auch genutzt. Es gibt eine schöne Zertifikate-Emission aus dem Juni 2008. Hier in Deutschland, da haben die nämlich Zertifikate im Umfang von 4 Milliarden US-Dollar emittiert. Das sind genau diese berühmten Zertifikate, wo es nachher Prozesse gab, weil die in den deutschen Bankfilialen dann an Senioren verkauft wurden als in Anführungsstrichen sichere Anlagen unter anderem. Und das Emissionsprospekt, das datiert eben vom 6.6.2008, also das war schon nach dieser Bilanz. Und da wurde auch noch geworben mit dem A-Rating, beziehungsweise es musste ja eben in das BaFin abgenommene Emissionsprospekt. Da steht das dann auch nochmal drin. So, und somit war im Prinzip die Saat gelegt und es war klar, es hängt letztendlich bilanziell am seidenen Faden. Es hängt an der Vermögensposition dieser verbrieften Forderungen, in die Lehman Brothers investiert war, ob das Unternehmen eben überlebt oder nicht. Und wie wir ja wissen, eine Insolvenz hängt eben in letzter Instanz von einem Cent ab. Und 10% Korrekturvolumen konnte sich Lehman Brothers noch leisten, wie wir wissen, wurde mehr korrigiert.
Ja, und vor allem könnte man jetzt denken, dass diese Preferred Shares oder Preferred Stocks ja als ein Vertrauensbeweis von Investorenseite interpretiert werden konnte. Wenn man sich aber das Kursbild der Aktie von Lehman Brothers ansieht, war genau das Gegenteil der Fall. Ja. Vor allem nach der Fasspleite von Bear Stearns war der Kurs seit Jahresanfang um ungefähr 80% gesunken. Dann kam natürlich nun das Thema ins Vordertreffen, über das wir schon mehrfach gesprochen haben, nämlich die Finanzierungsseite, Liquidität. Liquidität ist nicht nur für Unternehmen außerhalb der Finanzindustrie die Lebensader, sondern eben auch vor allem für Banken, vor allem wenn sie mit diesen Hebeln arbeiten. Und da kam dann JP Morgan, eine der großen Geschäftsbanken, eigentlich die größte Geschäftsbank der USA, auch noch heute, mit Nachschussforderungen an Lehman, um die zusätzlichen Sicherheiten für die anstehenden Refinanzierungen zu erhöhen. Und das natürlich im Verbund mit der Herabstufung der Bonität von Lehman am 11. September 2008, nämlich durch alle drei Ratingagenturen, war so gut wie der Todesstoß oder der Genickbruch. Nämlich am 12. September schmolz die Liquiditätsreserve, die eben zu dem Zeitpunkt noch, als der letzte Quartalsbericht vorlag, bei 45 Milliarden lag, nur mehr auf 1,4 Milliarden. Und mit dieser Summe ging man dann ins Wochenende. Und am Wochenende hat man sich natürlich Gedanken gemacht, ist Lehman too big to fail, also zu groß, um zu fallen, wie es eben schon bei anderen Instituten wie bei Merrill Lynch war oder bei Bear Stearns oder eben auch bei den staatlichen oder staatlich nahen Unternehmen, Banken, Fannie Mae und Freddie Mac. Oder macht man doch einen Fail? Und als dann auch die britische Barclays ein Angebot zurückzog, beziehungsweise mit den Konditionen nicht zufrieden war, musste Lehman am 15. September 2008 nach Chapter 11 der US-Insolvenzordnung diesen eben auch beantragen. Interessanterweise, am 17. September gab Barclays bekannt, also genau diese gleiche Barclays, die nicht Lehman eben unterstützen wollte, stemmen wollte, dass sie große Teile des US-Geschäfts von Lehman Brothers, einschließlich der gesamten Infrastruktur und den Hauptsitz in New York, aus der Insolvenzmasse heraus übernehmen würden. Dazu gesellten sich dann auch das japanische Brokerhaus Nomura Holdings, die eben das Europa- und Asiengeschäft übernahmen. Und genau 14 Jahre und 13 Tage nach der Pleite von Lehman Brothers wurde die ehemals viertgrößte US-Investmentbank endgültig abgewickelt. Als letzte Amtshandlung gewährte die Insolvenzrichterin den Lehman-Treuhänder und seiner Anwaltskanzlei Hubbard & Reed 424 Millionen US-Dollar für die Arbeit an dem Fall. An Gläubiger von Lehman Brothers wurden in dem New Yorker Insolvenzverfahren mehr als 115 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. Die ca. 110.000 Kunden und die besicherten Gläubiger wurden mit insgesamt 106 Milliarden US-Dollar voll entschädigt. Unbesicherte Gläubiger erhielten immerhin knapp 40% ihrer Forderungen erstattet. Interessant, auch noch heute werden Gegenstände von Lehman Brothers gehandelt, allerdings Baseballmützen, Kugelschreiber und Kaffeetassen auf dem Online-Auktionshaus eBay. Interessant auch, Lehman Brothers war nicht die größte Bankenpleite der USA, sondern das war die ehemalige Sparkasse Washington Mutual, die nach zahlreichen Fusionen sogar zu einem der größten Vermögensverwalter innerhalb der USA aufstieg, allerdings eben im Herbst 2008 das Zeitliche segnete mit einer Bilanzsumme von knapp 300 Milliarden US-Dollar. Das war das letzte Kapitel der 119-jährigen Unternehmensgeschichte von Washington Mutual. Jetzt könnte man meinen, dass die Finanzkrise von 2007 bis 2009 eine rein lokale, also amerikanische Angelegenheit war. Dem war mitnichten so. Du hast schon erwähnt, Louis, ein Zertifikat in Deutschland gehandelt, von Lehman Brothers emissioniert. Also ich denke, diese These wird nicht lange standhalten.
Nein, auf keinen Fall. Und es hat auch einen speziellen Grund, dass ausgerechnet in Deutschland sich auch ein entsprechender Flächenbrand entwickelt hat, aufgrund der Tatsache, dass eben zahlreiche deutsche Institute auch solche verbrieften Kreditforderungen in den Bilanzen hatten. Und da sind wir wieder bei der eingangs erwähnten WestLB. Und die Westdeutsche Landesbank, genauso wie die Bayerische Landesbank oder die Norddeutsche Landesbank oder die seinerzeit Sächsische Landesbank, das sind Institute in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Österreich was Ähnliches gibt, die sind gemeinsames Eigentum von den Sparkassen und von den Landesregierungen. Die Sparkassen eben als öffentliche Bank und die jeweilige Landesregierung des jeweiligen Bundeslandes, ne? Zum Beispiel bei der Bayern LB eben Bayern und die bayerischen Sparkassen oder bei der WestLB eben das Land Nordrhein-Westfalen und die nordrhein-westfälischen Sparkassen. Im Prinzip haben wir mit diesen Landesbanken oder hatten wir mit den Landesbanken ein ähnliches Konstrukt wie bei den amerikanischen GSEs, also den Government Sponsored Enterprises, sogar noch ein Stückchen weiter. Denn das Stichwort lautete seinerzeit Gewährträgerhaftung. Das heißt, die verfügen sogar über eine ausdrückliche Staatsgarantie, diese Landesbanken, der jeweiligen Landesregierung. Das wiederum war allerdings anderen ausländischen Banken insbesondere ein Dorn im Auge, weil eben aufgrund dieser wettbewerbsverzerrenden Wirkung, ja, weil die konnten sich natürlich mit einer ausdrücklichen Staatsgarantie viel, viel besser refinanzieren, als das eben bei Banken der Fall war, die nicht über diese Gewährträgerhaftung verfügten. Und daher gab es dann eben eine Auflage der EU-Kommission, dass diese Gewährträgerhaftung wegfallen musste. Und der Kompromiss sah dann so aus, dass diese Landesbanken tatsächlich die Gewährträgerhaftung verlieren. Allerdings gab es im Gegenzug eine Übergangsfrist. Und die fiel eben genau in diese letzte Phase des Immobilienbooms und, ich nenne es mal, der exzessiven Verbriefung US-amerikanischer Forderungen. Und diese letzte Chance, das haben sich natürlich dann die Landesbanken nicht nehmen lassen und haben sich wirklich voll gesogen mit ihren, auf Basis ihrer letztendlich nicht marktgängigen Refinanzierungskonditionen und haben halt alles aufgekauft, was hier an verbrieften Forderungen zu bekommen war, weil natürlich die Zinsen, die sie dadurch erwirtschaften konnten, also zumindest auf dem Papier, ja, viel, viel höher waren als das, was sie selber zahlen mussten. Also die hatten ja selber, verfügten ja selber letztendlich über ein dreifach A-Rating und kauften dann eben letztendlich verpackte Subprime-Hypotheken auch mit einem dreifach A-Rating, aber mit einem viel, viel höheren Zinssatz. Also ich meine, also auch allein hier hätte man natürlich sehen müssen, naja, das kann irgendwie so nicht ganz passen, weil wir reden hier eben vom gleichen Rating. Und hinzu kam, dass seinerzeit wir einen Finanzminister als Verbriefungsförderer hatten, nämlich den Peer Steinbrück und insbesondere sein Einflüsterer, der Staatssekretär Jörg Asmussen. Die beiden haben in seiner Zeit, ich glaube, der ersten großen Koalition war es, den Verbriefungsmarkt nach Kräften gefördert, waren allerdings auch nicht die ersten. Schon vorher in der rot-grünen Bundesregierung gab es einen gemeinsamen Antrag der SPD und Grünen-Fraktion, dass der Finanzstandort Deutschland hier gerade im Verbriefungsbereich weiter ausgebaut und gefördert werden sollte. Also auch hier sehen wir eine gewisse Kontinuität. Und das hat dann eben dazu geführt, dass besagte Landesbanken eben auch auf der Aktivseite, ähnlich wie Lehman Brothers, sich vollgesogen hatten mit solchen verbrieften Kreditforderungen, die eben viel heiße Luft enthielten. Jörg Asmussen, der besagte Einflüsterer, die Weltfinanzkrise hat seiner Karriere keinen Abbruch getan. Der wurde später dann Mitglied ausgerechnet im Direktorium der EZB. Da vertrat er übrigens folgende Auffassung dann später im Rahmen der Euro-Krise zum Aufkauf der Staatsanleihen durch die Zentralbank. Da war er eben großer Befürworter dann auch. Zitat, nur eine Währung, an deren Fortbestehen es keinen Zweifel gibt, kann stabil sein, Zitat Ende. Also das war seine Begründung dafür, dass jetzt auch Staatsanleihen durch die Zentralbank direkt aufgekauft werden müssen. Danach war übrigens auch noch Aufsichtsrat bei einer P2P-Plattform. Später dann war noch Mitarbeiter einer Investmentbank und hat dort vor allem die Beratung von Regierungen und öffentlichen Institutionen betreut. Und seit 2020 ist er Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Und noch im Oktober 2006, also da sind wir wieder auf dem Höhepunkt der Immobilienblase, da war noch Abteilungsleiter im Finanzministerium, da hat er in der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen geschrieben, es sei sinnvoll, dass sich, Zitat, der Markt für Asset-Backed Securities in Deutschland stärker als bislang entwickelt. Zitat Ende. Und das ist jetzt beleuchtet einen kleinen Teil zumindest des deutschen Aspekts dieser internationalen Finanzkrise.
Na, der gute Herr hat auch nichts ausgelassen, wenn ich mal denke, bei seiner Vita.
Alles mitgenommen.
Gut. Ja, wir könnten ja auch in dem Aspekt, was die Internationalität betrifft, natürlich auch über die ganzen europäischen Verstrickungen sprechen, vor allem auch City of London als der Hub für Devisenhandel mit US-Dollar, ja, das wäre natürlich auch eine eigene Geldgeschichte schon wert. Aber ich würde sagen, bevor wir zu den Lektionen kommen, erläutern wir noch die eine oder andere Folge, Konsequenz der Weltfinanzkrise. Zum einen gab es definitiv ein Comeback der Regulatorik, nämlich auch eine bessere Koordinierung auf transnationaler Ebene, als auch, wenn wir jetzt auf die EZB schauen, auf supranationaler Ebene. Ja, diese Überwachung von sogenannten systemrelevanten Finanzinstituten, aber auch die Bedeutung von Mitteln wie den Stresstests, ja, von Bankbilanzen, wären da als Maßnahmen ins Feld zu führen. Zum anderen gab es ja zuhauf staatliche Nothilfsprogramme wie Kapitalspritzen in Form von Krediten oder gleicher direkte Beteiligung des Staates an Banken. Es gab staatliche Garantien für Bankeinlagen. Ja, ich kann mich da vor allem noch an die Frau Merkel erinnern, ja, als Bundeskanzlerin, aber auch in Österreich. Und es gab Bankanleihen staatlich gestützt als auch sogar ganze Bankbilanzen für die staatliche Garantien übernommen wurden. Und zudem, und da gibt es auch eine nette Serie dazu, es kam zur Gründung von Bad Banks, also die Serie heißt Bad Banks, die die notleidenden Vermögenswerte der Banken aufkauften bzw. abkauften. Und, was natürlich wichtig ist, wenn wir in eine Bankorganisation hineinschauen, es kam zu einem deutlichen Bedeutungsgewinn des Risikomanagements. Basel II, was noch irgendwie quasi unter Selbstregulierung der Banken lief, wurde durch das deutlich striktere Basel III als einer der Risikomanagement-Ansätze für Banken weltweit durchgesetzt. Was auch eine Folge war, war ein sogenannter Spillover-Effekt oder Übertragungseffekt von der Wall Street auf die Main Street. Hier spiele ich vor allem an die Insolvenz von General Motors, eines der Industrieflaggschiffe der USA, an. Ja, mit den ganzen Folgen, die natürlich damit für die Autozulieferanten, aber auch natürlich für die ganzen Menschen, die in diesem Sektor und darüber hinaus engagiert waren. Nämlich das zeitigt natürlich auch soziale Folgen. Und wenn wir, je nach Statistik, der wir eben Glauben schenken, sehen, dass bis zu 9 Millionen Familien besitzlos in Amerika wurden, dann ist hier auch ins Feld zu führen, dass ein Viertel aller US-Eigenheime unter dem Wert der besicherten Hypothek fielen. Und betrachten wir das Medianeinkommen, also gerade den Haushalt, der an der 50%-Verteilung in der Mitte sich befindet, halbierte sich beinahe das Nettovermögen von knapp 110.000 US-Dollar auf 58.000 US-Dollar pro Jahr. Was natürlich auch kein Wunder war beim rapiden Absturz der Immobilienpreise, weil eben auch diese Immobilien in das Nettovermögen mit Berücksichtigung fanden. Und was auch begann, und das ist auch wichtig für uns in Europa, in Amerika nicht, das wurde dann auch unterbrochen, aber in Europa begann eine Ära der Niedrigzinsen. In Europa sollte sie auch länger als für eine Dekade anhalten. Nun denn, lieber Louis, bevor ich jetzt mit den US-Regionalbanken und deren Engagement im gewerblichen Immobiliensektor beginne, was ja heuer im März ja für ordentliche Wogen an der Wall Street sorgte, würde ich sagen, wir kommen zu den Lektionen. Ich gebe dir natürlich den Vorzug.
Vielen Dank, lieber Clemens. Kommen wir zur Moral von der Geldgeschichte und ich habe wieder drei Stück mitgebracht. Die erste Lehre ist die, dass tatsächlich es ganz, ganz, ganz entscheidend auf die Qualität der Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz ankommt, insbesondere eben bei Unternehmen, die Fristentransformation betreiben. Das haben wir in der Vergangenheit schon in mehreren Folgen gehabt, insbesondere eben in der Folge 6 zur Geschichte der Zentralbanken. Und das werde ich zumindest auch in einer der kommenden Folgen noch einmal eindrücklich vorführen. Also, diese ganze Bilanz wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, wenn beispielsweise eben Lehman Brothers nicht in Kreditverbriefung investiert gewesen wäre, sondern beispielsweise in US-amerikanische Staatsanleihen. Die wären zentralbankfähig gewesen, hätten sich dafür jederzeit Liquidität besorgen können. Da hätte man auch temporäre Verluste aussitzen können. Also bei kurzen Laufzeiten hätte man die noch nicht mal gehabt. Und das ganze Konstrukt wäre stabil gewesen. Also hier meines Erachtens ganz, ganz entscheidend und nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, ja, die Qualität der Vermögenswerte. Also hier Preisstabilität, Sicherheit der entsprechenden Aktivposten. Die zweite Lehre ist die, dass der Bust, also letztendlich die Krise, immer der Preis des Booms ist. Und hier gibt es ein sehr schönes Zitat von natürlich einem Österreicher, in dem Fall ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, international bekannt, in der Schweiz, lehrend mit seinem eigenen Institut, nämlich Fredmund Malik. Und der hat mal geschrieben, der Markt macht keine Fehler, er bestraft sie. Und eine Lehre ist natürlich auch hier, dass viele, viele kleine Fehler, die hätten bestraft werden müssen, nicht bestraft wurden, weil sie eben ausgehebelt wurden, weil sie überbrückt werden konnten. Und wer diesen Mechanismus eben beschränkt, der bekommt es über kurz oder lang mit dem sogenannten Drei-Tinder-Effekt zu tun. Dieser Drei-Tinder-Effekt ist bekannt aus der Forstwirtschaft und besagt eben, wenn ich kleine Brände eben nicht zulasse, dann kommt es über kurz oder lang dazu, dass es einen großen vernichtenden Brand gibt, weil sich eben über die Zeit so viel Material angesammelt hat, was dann eben für eine schnelle Verbreitung des Feuers sorgt. dass eben hier kleine Schäden laufend zugelassen werden, um eben große Schadensereignisse zu verhindern. Und dieser Drei-Tinder-Effekt, finde ich, der ist dann auch hier in dieser Situation deutlich, deutlich zu tragen gekommen. Und man sieht ihn ja nach wie vor hier beispielsweise Übernahme Credit Suisse durch die UBS. Mit der Folge, dass wir jetzt ein gigantisches Institut in der Schweiz haben, was, wenn es Feuer fangen sollte, nicht mehr zu löschen ist, zumindest nicht mehr durch die Schweiz alleine. Ja, und die dritte Moral, das ist dann eher so aus Anlegersicht die Erkenntnis, so schlimm diese Weltfinanzkrise auch war und so katastrophal natürlich im Einzelfall die wirtschaftlichen Folgen und so sehr uns das Ganze in Atem gehalten hat, gilt es auch hier zu bedenken, es war halt einfach ein von zahlreichen Crashs und immer noch ein in Anführungsstrichen normales, ein seichtes Risiko, ein beherrschbares Risiko. Und Anleger müssen aber eben bereit sein, zumindest mit Long-Aktienpositionen, hier auch mal ein Minus von 50-60% einzufahren und damit auch eine Weile gut und gerne leben zu können. Ja gut, gerne jetzt vielleicht nicht, aber eben nicht in Panik zu verfallen. Wer das nicht ist, und wer einfach stur gehalten hat, wer vielleicht dann auch noch die ein oder andere Pleite in seinem Depot in Kauf genommen hat, der wurde dann für dieses Aussitzen belohnt, nämlich dann mit einer nahezu 10-jährigen Hoss, die dann erst mit dem Corona-Crash ein kleines Intermezzo gefunden hat. Und hier zeigt sich dann mal wieder, der wichtigste Muskel an der Börse ist halt eben der Gesäßmuskel. Soweit meine Moral. Wie sieht's denn bei dir aus, Clemens?
Ja, ich habe das Ganze für mich auch in drei Lektionen zusammengefasst. Die erste dabei ist, jenes Land, an dem eine Krise ihren Ausgang nimmt, muss nicht notgedrungen der davon am stärksten betroffene Staat sein. Denn wenn man heute auf die sogenannten Big Six in den USA schaut, also den sechs größten Banken, so haben diese heute fast doppelt so hohe Vermögenswerte wie vor 10 Jahren in ihren Bilanzen stecken. Übrigens nach Marktkapitalisierung stoßt lediglich die britische HSBC in die Phalanx der US-Banken. Die chinesischen Banken lasse ich jetzt einmal bewusst außen vor. Jemand meinte einmal, es ist ein Dollarproblem, es ist euer Problem aus Europa. Ich meine, entweder war es eine gewisse Selbstironie oder da verkannte jemand die Realitäten. In Wahrheit war es die amerikanische Notenbank, die Fed, die durch ihre Interventionen das Finanzsystem stabilisierte, im Übrigen auch ohne jegliche politische Legitimation. Und somit auch die Rolle des US-Dollars als führende Reservewährung, als Leitwährung zementierte. Es blieb ein nordatlantisches, auf dem US-Dollar basiertes Finanzsystem. Und nicht umsonst bezeichneten die Notenbanker hinter vorgehaltener Hand, die EZB sei der 13. Distrikt des Federal Reserve Systems. Die zweite Lektion habe ich so betitelt mit Spekulation ist keine elitäre Sache. Als die Gier nach neuen Hypotheken das Systemgleichgewicht ordentlich durcheinander warf, beteiligten sich nolens volens das letzte und wohl schwächste Glied der Kette an der Spekulation, nämlich die Hypothekenschuldner. Nämlich im Glauben stetig steigender Immobilienpreise erhofften sich diejenigen, deren Einkommenshöhe eigentlich genug Grund war, das bei jedem in einer Bank arbeitenden Risikoanalysten im Fachjargon Underwriter bezeichnet, eigentlich die Alarmglocken schrillen mussten. Dank des gestiegenen Hauspreises sollte doch später günstiger refinanziert werden. Das dachten sich viele Hypothekenschuldner. Es kam aber anders. Denn Märkte folgen langfristig keinem linearen Muster. Dabei müssen wir nicht unbedingt den mahnenden Finger in Richtung der Vereinigten Staaten heben, sondern am besten schauen wir einfach einmal auf die Finanzierungsstruktur von hiesigen Haushalten. Ein Immobilienkredit an sich ist ja schon für die meisten Menschen die größte Spekulation, wenn man das Eigenkapital ins Verhältnis zum Kredit setzt. Noch vor kurzer Zeit gab es ja die sogenannten 100% Finanzierungen, also auch Kaufpreisfinanzierung genannt. Die waren en vogue. Das heißt halt eben, es beinhaltet die Baufinanzierung allein den Kaufpreis der Immobilie und lediglich die Baunebenkosten oder auch Kaufnebenkosten sind bei dieser Finanzierung aus eigener Tasche zu zahlen. Das nenne ich ja wirklich einen ordentlichen Hebel und dazu gesellt sich dann auch noch eine variable Finanzierung, vor allem in Österreich auch sehr beliebt. Das heißt, das Zinsänderungsrisiko schlägt wie aktuell voll durch. Und zum Drüberstreuen, denominiert die Finanzierung nicht in der Heimatwährung, sondern bringt mit den einst beliebten Schweizer Franken, um ein konkretes Beispiel auch zu nennen, eine dritte Komponente für die Spekulation ins Feld. Meine dritte Lektion, und das habe ich auch schon in der Geldgeschichte 6 über die Federal Deposit Insurance Corporation angemerkt, ist die Rolle der Regulierung. Nämlich abseits von staatlich beorderten Restrukturierungen oder gar von Übernahmen ganzer Finanzinstitute. An dieser Stelle sei eben auch an diese sechste Folge der Geldgeschichte erinnert. Und ansonsten sei auch zum Abschluss erwähnt, dass mein damaliger Brotgeber fast schon im Ackermann-Stil einer deutschen Bank auf staatliche Hilfe verzichtete. Dafür nutzte aber mein heutiger Arbeitgeber das staatliche Partizipationskapital, welches nach 4 Jahren artig inklusive angefallener Dividenden frühzeitig an die Republik Österreich retourniert wurde. Und so schließt sich auch der Kreis.
Dann kommen wir noch abschließend zu unseren Quellen, wobei wir uns hier absichtlich eingeschränkt haben, denn die Quellenlage zum Thema Weltfinanzkrise und Lehman Brothers, die ist schier unüberschaubar. Ich habe mich jetzt hier auf 2 Bücher fokussiert. Zum einen von Hyman Minsky, das Buch Instabilität und Kapitalismus. Nicht ganz leicht zu lesen, aber in diesem Buch geht es genau um diesen Effekt, den wir auch am US-Immobilienmarkt in jener Ära beobachten konnten, nämlich wie ein Finanzierungssystem bzw. ein Vermögensmarkt, der eben gehebelt wird, im Laufe der Zeit kippen kann, nämlich dann, wenn die Erwartungen überaus positiv sind und wenn letztendlich eine Vielzahl von Teilnehmern dazu übergeht, sich eben in einem solchen hohen Maße zu verschulden, dass sie eben darauf angewiesen sind, dass diese Vermögenswerte auch an Wert zulegen. Das ist so im Kern seine Aussage. Dann komme ich eben in diesen Bereich der Instabilität, weil dann reichen eben leichte Preisrückgänge, um das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenstürzen zu lassen. Dieser Punkt heißt ihm zu Ehren auch Minsky Moment, also dort, wo im Prinzip eine noch halbwegs gesunde Finanzierung kippt in eine spekulative Finanzierung und dann ein System anfällig macht. Minsky ohnehin jemand, der das Wirtschaftsgeschehen eben auch nicht aus dem Sachenrecht betrachtet, sondern eben aus dem Schuldenrecht. Schulden sind es ja letztendlich auch die, die Dynamik in dieses System tragen und das natürlich sowohl nach oben als auch nach unten. Wie soll man sagen, den praktischen Anwendungsfall Weltfinanzkrise seiner Theorie, den hat Minsky nicht mehr erlebt, er ist vorher gestorben. Das Buch allerdings, sage ich auch dazu, ist halt recht akademisch geschrieben. Und zum Zweiten, wer diese wirklich völlig verrückte Zeit mal Revue passieren lassen möchte und wenn man in dem Buch, was ich jetzt nenne, blättert, dann findet man sicherlich auch das eine oder andere, worum man sich dann auch wieder erinnert aus jener Epoche. Das ist von Marc Friedrich und Matthias Weig der erste, der große Überraschungserfolg, den sie damals publiziert haben in einem kleinen Verlag. Das Buch hat dann ja eine Auflage, ich glaube, von mehreren 10.000, 100.000 sogar erfahren. Das Buch nennt sich Der größte Raubzug der Geschichte. Und was ich persönlich an dem Buch so schön finde, ist es halt wirklich ein Zusammentragen der Entwicklung in den 2000er Jahren, natürlich mit Hinblick auf eben die Weltfinanzkrise, aber dann eben auch anhand von Medienmeldungen, Aussagen von Politikern, von Bankvorständen und das Ganze wirklich sehr süffisant kommentiert. Und im Prinzip ist genau diese Ära dort für die Nachwelt festgehalten.
Ja, dann schließe ich die Folge ab mit meinen beiden Literaturempfehlungen. Wobei eine beschränkt sich auf geschriebene Literatur, nämlich das Buch von des britischen Wirtschaftshistorikers Adam Tooze, Crashed, wie die Finanzkrise die Welt verändert hat, im Jahr 2018 erschienen. Mir gefällt an dem Buch vor allem, dass sie diesen globalen und historischen Rahmen gestaltet, im Rahmen der Weltfinanzkrise eben auf die Ereignisse schon in den 90er und Nullerjahren und darüber hinaus auch mit dem Blick auf Europa und natürlich da sehr erfrischend geschrieben aus der britischen Perspektive natürlich auch auf den Brexit unter anderem legt. Meine zweite Empfehlung handelt vom Oscar gekrönten Film. Ich glaube, für das Drehbuch erhielt der Film The Big Short, den Oscar, der auf dem Buch, was auch lesenswert ist, von Michael Lewis, The Big Short, Inside the Doomsday Machine, basiert und hier in der Rolle des Michael Berry, der unwiderstehliche Christian Bale. Der Film erschien im Jahr 2015. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir unser Versprechen des zeitlichen Rahmens wohl nicht ganz eingehalten. Allerdings hoffen wir, dass das Gesagte dieser Geldgeschichte euch nicht nur von Interesse war, sondern auch vielleicht für die ein oder andere Literaturempfehlung inspirierte.
Und damit sind wir auch am Ende der 9. Geldgeschichte. Und wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche eurerseits. Nutzt dafür bitte die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@geldgeschichten.info. Und diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info.
Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beiträgt.
Und damit verabschieden wir uns auch diesmal von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.